Ja, wie immer am Karfreitag eine intensive Zeit von der Gemeinschaft geht zu Ende. So eine intensive Zeit, wo man sich jeden Tag sieht, einmal mit den einen und jeden Tag vor Gott ist, jeden Tag auch Gemeinschaft hat miteinander. Und immer ist es so, dass es mich anmutet, wie so ein bisschen wie bei den ersten Christen. Jemand hat gestern auch geschrieben, so beim Abendmahl, wo wir gefeiert haben, sei es so gewesen, wie so vielleicht jemand hätte es können sein. Natürlich sind sie beim Abendmahl gelegen früher und wir sind gesessen, aber ich dachte, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Wenn wir uns am Abend treffen und dann auf Küsse liegen, dann birgt das ja auch seine Gefahren. Ja, ich habe alle, die irgendwie mal eins, zweimal an diesen Gebeten dabei waren, sind gebeten auch, dass sie mir doch ein Feedback geben, wie sie es erlebt haben, was besonders auch ihr Leben reingeredet hat oder wo sie auch irgendwo erschüttert, berührt, erfreut, erstaunt worden sind. Ja, ich sammle immer noch. Ich möchte heute über ein Gebet predigen, das eindeutig nicht erfüllt worden ist. Und es ist ein Gebet von Jesus Christus und ich glaube, dass es in diesem unerfüllten Gebet wir sehr viel auch für unser eigenes Gebetsleben, für unsere eigene Situation, wenn wir beten, können lernen. Ich hoffe einmal, dass das für euch so wird sein. Jetzt habe ich da meinen Text ganz gross ausgedruckt, dass ich es gut lesen kann, obwohl ich es gar nicht so gross brauche. Aber dafür hat es mir da hinten den ganzen Hinterteil abgetrennt. Und darum bitte ich jetzt einfach, dass jemand vorkommt, der den Flyer hat und doch den Text schnell würde vorlesen. Ja, der Ding, schau, Lilian. Aha, ja, Lilian, komm. Ja, ich könnte es auch fast lesen. He? Ha, ist das super. Ich habe meine Augen operiert, für die, die es nicht wissen. Ich bin immer noch im Modus, muss alles gross sein. Ja, steh doch auf, für Gottes Wort zu hören. Wer kann?
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, da hieß Gethsemane und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen, zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät.
Danke, Lilian. Ja, Jesus weiß ganz genau, was er will. Und genau so betet er auch. Könnte es nicht sein, wäre es nicht möglich, dass es nicht muss sein. Und es ist völlig klar, in so einer Situation, wenn man so eine klare Vision hat, wie die Zukunft aussieht, dass man am Ende dort oben hängt und auf eine Art und Weise stirbt, wie es eigentlich unmenschlich ist. Mit brutalen Schmerzen an den Handgelenken, wo die Zähne durchbohrt sind und auch die Nerven alle durchbohrt sind, mit immer zunehmender Atemnot, die einem zu versticken macht. Das will niemand. Jesus ist ganz Mensch in dieser Situation und als Mensch, da hat er einfach auch eine tiefe Abscheu gegen das Leiden, gegen Schmerzen, ja, vielleicht sogar ein bisschen Angst. Wie wird das sein? Und wer ich da erhaben? Wer wäre nicht auch so? Wer wäre nicht auch so, dass er sagt, ich will das nicht, es muss nicht sein? Und zu dem allem vermute ich, dass er auch eine Ahnung gehabt hat, wenigstens eine Ahnung, was es bedeutet, Gott verlassen zu sein. Denn nebst all dem, was er körperlich gelitten hat, nebst all dem, was ihn wirklich getroffen hat, Geiselhieb, Dornenkrone, ihr erkennt das alles. Neben all dem Schmerz und Leid, das schon menschlich gesehen fast unerträglich ist, hat er etwas erlebt und gewusst, das kommt auf mich zu, wo niemand kann wirklich nachvollziehen kann. Denn niemand kann wirklich verstehen, wie nahe das Jesus am Vater war, wie tief, dass sie verbunden waren. Und Jesus hat gewusst, oder gern zumindest, das wird einen Riss geben und ich werde etwas erleben, was ich das ganze Leben lang nie erlebt habe, nämlich, dass Gott wegschaut, wenn ich leide. Und so nebenbei sagt, schaut Gott bei Jesus weg, wenn er leidet, damit er unser Leiden sieht. Und Jesus bittet, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und der Kelch ist das Bild für das ganze Leid, das gefüllt ist. Der Leid ist gefüllt mit Gottverlassenheit, mit Schmerz, mit Verlassenwerden, mit Verspottetwerden, mit all dem grusigen Zeug, das am Karfreitag und im Vorfeld passiert. Aber eigentlich weiß er, wie es ausgeht. Eigentlich kennt er das Ende der Geschichte. Eigentlich weiß er, dass er als der leidende Gottesknecht durchs Leiden durch in die Herrlichkeit muss. Er weiß es und trotzdem sagt er, was er will. Und ich habe ja schon das eine oder das andere Mal darüber geredet, über den Unterschied zwischen Wünschen und Glauben. Wünschen ist das, was wir gern hätten. Und in der Regel wünschen wir für uns nicht schlecht, oder? Ich habe noch nie für sich irgendjemand etwas Schlechtes gewünscht. Noch nie jemand gewünscht, gestern sind wir auf dem Brückenplatz und haben dort zwei Stunden lang fast Gottes Wort gelesen. Und niemand von uns hat sich am Morgen gewünscht, dass das Wetter so bleibt. Es hat ja runtergelehrt wie blöd und gedacht, wenn das so bleibt bis am Nachmittag. Da haben wir auch gewünscht, dass doch das, was der Wetterbericht sagt, eintrifft, dass die Sonne kommt. Und sie ist gekommen. Also wir wünschen uns nie das Schlechte und auch Jesus hat sich das nicht gewünscht. Er hat sich das Gute gewünscht. Es ist der Zerriss, den wir immer haben. Oder? Wir wissen zwar, dass etwas Schwieriges auf uns zukommt, aber eigentlich möchten wir, dass es nicht passiert. Und wir dürfen wünschen. Natürlich. Wir dürfen auch unsere Wünsche von Gott aussprechen, ihm entgegenheben und sagen, wir möchten gern, dass du so und so machst, Vater im Himmel. Weißt du, für uns wäre es dann gäbig, angenehm. Wir hätten es dann lieber. Und irgendwie wärst du auch ein besserer Gott, wenn du so würdest machen, wie wir möchten. Ja, das dürfen wir. Aber das ist nicht Glauben. Wisst ihr, was die Definition von Glauben ist im Hebräerbrief? Hat das jemand auswendig präsent? So ein bisschen? Hebräer 11, 1. Ja, vielleicht ein bisschen präziser. Ich schaue mal schnell, wenn wir das mal hübsch hinkriegen. Ich finde, das ist jetzt mal ein Vers, der sich nicht lohnt zum Lesen, sondern wo wichtig ist, dass man lesen. Ja, sind da ein bisschen am Üben, die einen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist nicht so, wie manchmal so ein bisschen im Volksmund dann gesagt wird, dass Glauben heisst nicht gesehen. Sondern Glauben heisst, wir bleiben in der Hoffnung dran. Wir zweifeln nicht an dem, was wir zwar nicht sehen, aber im Innersten total überzeugt sind davon. Und die tiefe Überzeugung, dass nicht zweifeln an dem, wo wir überzeugt sind, das können wir nicht produzieren und das können wir nicht anwürgen, sondern das ist das, was Gott durch sein Wort in unser Leben hineinlegt. Und zwar auch nicht einfach mechanisch, oder nicht, wir nehmen das Wort und glauben jetzt und denken, das muss jetzt einfach so sein, sondern dynamisch, der Geist Gottes spricht das Wort und es wächst in uns eine tiefe Überzeugung, so wird es sein. Ich habe das einmal erlebt, bevor wir auf Frischona in die Ausbildung gegangen sind, wo wir einfach überlegt haben, wo sollen wir denn wohnen und alles hat so kompliziert und schwierig ausgesehen. Ich habe es schon mal erzählt, nur ganz kurz. Und wir haben dort einfach gebetet, Herr, zeig uns, wo wir sollen wohnen. Und dann, wo wir sind das anschauen auf St. Kishona und oben runtergefahren sind, habe ich gedacht, die Kishona kennen, Bettige wären super Ort, da könnte ich hochlaufen. Und viel später dann ist der Glaube in mich hineingekommen, dass wir ganz näher etwas finden und wir sind nachher in der Klinik unterhalb von St. Kishona, also ich hatte 5 Minuten zum Urlaufen, unglaublich näher gewesen. Aber nicht einfach trötzelt und gewürgt und gesagt, wir müssen jetzt unbedingt zu Bettigen sein, sondern einfach auch plötzlich die Überzeugung gehabt, das ist der Ort, Gott wird für mich sorgen und es wird gut sein. Glauben heisst, dass Gott vorausgeht, etwas vorbereitet und wir sehen es und dann nehmen wir es und legen unsere Hand drauf und sagen, Vater, wenn du das willst, dann wird es so werden. Glauben entsteht immer aus der Zusage Gottes und da bei Jesus ist es jetzt so, dass er sagt, ich weiss eigentlich, was du willst, aber. Und warum weiss es Jesus? Warum sage ich das mit so Überzeugung? Jesus hat 3-mal schon vorausgesagt, dass er wird sterben. Also es ist für ihn nichts Neues gewesen. Und trotzdem, er hat einen anderen Wunsch gehabt. Und dann ist für mich ganz wichtig jetzt in dem Text drin, wie betet Jesus eigentlich? Und wenn er mal das im Kopf noch mal durchgeht und vielleicht im Gedanken mal in den Garten Gethsemane geht und dann sehen dort die 3 Jünger irgendwo so ein bisschen an einem Eckli oder unter einem Baum, wo sie dann schlafen und dann Jesus von einem Steinwurf weiter weg ist. Wie betet Jesus? Wie sehen wir ihn vor eurem geistlichen Auge? Ja, das betet, aber wie betet er? Nicht was für Wort, sondern in welcher Haltung betet er? Ringend? Mit einem Kampf? Auf den Knien am Boden? Sogar so, dass man, also er wirft sich mit seinem Angesicht in den Staub. Wirklich. Und es ist eine tiefe Geste von der Unterwerfung unter Gottes Willen. Er liegt nicht einfach so ein bisschen zurück ins Sofa und sagt, ja, mal schauen, Vater, was dein Willen ist. Mal, ja, du kannst ja dann schon machen, was du willst. Sondern Er ringt mit allem Einsatz, mit allem Körpereinsatz, mit allem, was er hat und leiht sich vor Gott an und sagt, ja, ich bin dein Sohn und ich bin da und ich weiß, dass ich unter dir stehe. Als Mensch sage ich Nein zum Weg, aber du bist mein Chef, ich unterwerf mich unter deinen Willen. Und ich benutze bewusst das Wort unterwerfen, weil das Wort unterwerfen, das vor sich Gott anwerfen, drin steckt. Er wirft sich vor Gott an, weil er weiß auch, als Sohn Gottes ist doch Gott Gott und nicht ich. Ist er der Vater und ich bin der Sohn. Mein Vater, er betet zum zweiten Mal, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Also wenn es dann muss sein, immer noch der Kampf, das Ringen in sich selber innen auch, ich möchte es nicht. Nein. Jesus war nicht einfach ein Held, ein heroischer Überflüger, der weiss, ja, ich werde jetzt dann ans Kreuz genagelt und dann sterbe ich qualvoll und dann werde ich ins Grab gelegt. Aber ist alles gar kein Problem, ich verstehe ja einen Weg. Nein, der Todeskampf vor Augen, die Gottverlassenheit vor Augen, vor seinem geistlichen Auge, hat ihn zu tiefst im Boden hineindruckt. Und er sagt, so geschehe dein Wille, dann soll es halt sein, was du willst. Und ich spüre, man kann manchmal auch zu Gottes Wille ja sagen, ohne Begeisterung. Der Weg Jesu nach, der Weg, den der Vater uns vorzeichnet hat, ist nicht immer juppie, juppie, juppie. Alles ist lässig Weg. Und manchmal ist es einfach eine Kacke. Und schwierig und schmerzvoll und traurig. Und er nimmt es an und sagt, dein Wille soll geschehen. Und das Faszinierende für mich immer wieder bei Jesus ist, dass sein Leben so völlig stimmig ist. Das kann, glaube ich, niemand von uns so sagen oder so in seinem Leben sehen, wie das bei Jesus ist. Wenn Jesus seine Jünger weit voraus, also ein paar Monate voraus, Jahre voraus sagt, ich möchte, dass er so betet, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dann sind das nicht einfach nur ein paar schöne Worte. Ja, man könnte ja mal ein Gebet auswendig lehren und dann hat man etwas im Sack, sondern dann ist das Jesu Leben. Mein Vater, du bist im Himmel, ich bin auf dieser Erde. Dein Reich soll passieren, mein Reich kann zerbrechen. Dein Wille soll geschehen, mein Wille ist nicht wichtig. Was Jesus seinen Jüngern lehrt, was er ihnen vorlebt, was er zeigt, das ist genau das, was das Tiefste in ihnen ist. So eine unglaubliche Authentizität, wie man sie nie empfindet sonst. Eine Glaubwürdigkeit, eine Wahrheit. Und letztendlich ist das höchste Ziel von Jesus was gewesen? Was würde er sagen? Also man kann mehrere Antworten aufgeben, je nachdem, wo man gerade ein bisschen steht. Aber was würdet ihr sagen, was war das höchste Ziel von Jesus Christus auf dieser Erde, also auf das ganze Leben heraus? Dass er die Brücke wieder schlägt zu Gott. Dass er den Wunsch von seinem Vater erfüllt. Den Vater verherrlichen, den Vater ehren. Der Vater uns zeigen, ich habe das andere nicht verstanden. Gottes Heilsplan verwirklichen. Ich merke immer, es ist immer weg von ihm. Oder? Es ist nicht, ich baue mir ein schönes Häuschen mit einem schönen Gärtchen, habe eine super Frau und 5 Kinder und alles ist locker und lässig mit einem guten Job und einem tollen Konto. Und einem Ferrari vor dem Haus. Ich karikiere es ein bisschen, oder? Aber es ist immer weg. Und so für mich am deutlichsten sagt Jesus das in dem Wort, wo er sagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun auf dieser Erde. Ich bin gekommen, um den Willen vom Vater im Himmel zu tun. Punkt. Und das hat ihn da nicht gebracht. In dieser Situation, in dem Moment, da im Garten, wo er darum ringt, kann ich zu Gottes Plan wirklich Ja sagen, auch wenn er mich alles kostet. Kann ich Gottes Plan umsetzen, auch jetzt, wo ich spüre, wo ich merke, dass der Plan hart ist für mein Leben, brutal krass hart. Ich möchte euch oder uns allen einen Moment von der Stille geben, einen Moment auch in die Stille einladen, so knappe Minuten, wo wir einfach uns mal überlegen, was ist eigentlich das höchste Ziel in meinem Leben? Was ist wirklich das, was wichtig ist? Ich weiss, das zu reduzieren auf eins ist unglaublich schwierig. Und vielleicht merkt ihr auch, wenn ihr dann studiert, dass es so manchmal so ein bisschen wie schwanken zwischen dem, was wir selber wollen und dem, was wir christlich gelehrt worden sind, was wir sollten wollen. Aber überlegt euch mal, denn wir werden letztlich das erreichen, was wir wirklich wollen. Das wird uns werden. Moment von der Stille. Was ist mein Ziel im Leben? Jesu Ziel war, den Vater zu ehren. Was ist dein Ziel im Leben? Moment von der Stille. Sie müssen keine Angst haben, wir sind jetzt da nicht in einem Workshop, wo sie es aufschreiben müssen und dann vergleichen miteinander oder darüber reden. Oder auch nicht auf die Seite tun und in 10 Jahren schauen, ob sie dort angekommen sind, wo sie wollen. Sondern wir sind da im Garten Gethsemane, wo Jesus Christus weiss, was sein Auftrag ist. Und er weiss, dass das eigentlich nicht lässig ist, den zu erfüllen. Und dann sind da die Jünger, die 3 Knöllen, die Besten, die Jesus hatte, seine Ängste, die ganz nahe im Herz sind, mit denen, die er alles geteilt hat. Wenn, dann mit denen 3. Und er sagt ihnen eigentlich nur etwas. Was erwartet Jesus von seinen Jüngern? Dass sie wachen und beten. Und was machen sie? Und träumen. Ja, also ich nehme jetzt mal an, nein, das war nur ein Spruch, sie schlafen. Also auch ein totaler Bruch zwischen dem, was er eigentlich erwartet. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Sein Kampf ist so hart und dann sieht er seine enttäuschende Jüngerschar. Dann schaut er dort an und denkt, meine Güte, ist das alles, was ich in diesen 3,5 Jahren erreicht habe? 3 Penner an meiner Seite. Dann, wenn ich es wirklich brauche, ist es das? Und wisst ihr, seine Jünger waren nicht bereit für die tiefe Krise, die jetzt auf sie zukommt, genau weil sie geschlafen haben. Weil sie nicht vorbereitet waren. Jesus im Gegensatz dazu ist im Gebet vorbereitet worden und hat den ganzen Weg gehen können. Seine Jünger haben nur Versagen an Versagen gereiht. Das ist der Unterschied zwischen einem Leben, das aus dem Gebet herausgelebt wird und einem Leben, das einfach so dahin plätschert und passiert. Für mich, und jetzt, und ich tue das wirklich gross kennzeichnen, weil man kann das nicht wirklich belegen, aber solange ich die Geschichte lese, ist mir das immer so ins Herz hineingekommen, auch wenn es ein bisschen spekulativ ist. Aber es ist mir so ins Herz hineingekommen, ich glaube, für Jesus ist der Schlaf von seinen Jüngern ein Zeichen gewesen. Weil er beim 3. Mal, wo sie immer noch schlafen, letztendlich sagt er, dann schlafen halt weiter. Dann, offensichtlich hat er wie erwartet, dass Gott ihm ein Zeichen gibt, durch seine Jünger, dass es nicht müsste sein. Aber seine Jünger haben ihm kein Zeichen gegeben. Das ist ihr Problem. Und was ich gesagt habe, dass sie schlafende Krisen hineingehen, das ist ihr Problem. Aber für Jesus ist dann irgendwo plötzlich klar, wo du manchmal gibt uns Gott einfach auch so Zeichen. Hey, es geht jetzt nicht so, wie du willst. Es geht einen anderen Weg. Nur oftmals sind wir in wirklich harten Situationen nicht fähig, das zu sehen, weil wir so verbohrt sind, dass Gute muss passieren. Und so gefangen sind drin, dass wir denken, mir steht das Gute zu. Ich habe zwei Monaten oder einem Monat habe ich mit jemandem geredet, der einen schweren Unfall hatte. Er ist nicht im Glauben. Und der hat mir dann gesagt, du musst schauen, dass du den Weg zum Vater findest. Glaubst du, dass du in den Himmel kommst? Und er hat gesagt, ja. Hat mir seine Verletzung gezeigt, also seine Invalidität, die jetzt daraus rausgekommen ist. Und er hat gesagt, ich verdiene das jetzt. Aus dem Leid. Es muss einfach so sein. Und ich denke manchmal, so ist es auch bei uns. Wir denken, das steht mir doch zu. Es muss doch anders gehen. Und das Frucht ist ja auch ein kleiner Nebensatz da. Das Schlechte darf immer nur den anderen passieren. Auf dieser Welt. Aber Gott lässt uns manchmal auch am Leid von dieser Welt teilhaben. Er lässt uns manchmal mitleiden. Apostel Paulus sagt das, ich trage das Leiden Christi mit. Er leidet an seiner Gemeinde mit, er leidet am Weltlauf mit, die ganze Schöpfung leidet an dieser Unerlöstheit. Und wir sind auch noch nicht im Himmel angekommen. Das wäre wie viel besser. Ja, es ist ganz klar, dass wir beten dürfen, Herr, mach du das, was ich mir wünsche. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, wie zu verstehen, was ist wirklich Gottes Wille und was ist unser Wunsch. Und ich glaube, niemand schärft sich das mehr, als wenn man Gottes Wort lesen. Und wenn man das in der Gemeinschaft mit anderen lesen und auch andere Menschen in unser Leben reinreden lassen, dann spüren wir mehr manchmal, was Gottes Wille ist, auch wenn wir es nicht hören wollen. Ich habe gestern noch mit jemandem geschwätzt und gesagt, du, soll ich euch das meinem Nächsten sagen oder nicht? Ich sehe da etwas, was ich müsste sagen. Und gesagt, du, sag es einfach mal. Aber erwarte nicht, dass es gegenüber Freude hat, wenn du es sagst. Und gerade juppie und um, ich drehe jetzt gerade so, wie du mir sagst. Aber es ist wichtig, dass wir auch einander ins Leben reinreden. Und für das braucht es die Gemeinschaft. Das Ringen mit Gott, wo Jesus macht, das hilft ihm in der Krise parat zu sein. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn er an mir lehrt, zu ringen mit Gott. Nicht nur, wenn die Krise Gott voraus ist. Für Jesus ist es ja ein Lebensstil gewesen, vor Gott zu leben. Und ja, manchmal geht es uns dann auch vielleicht so wie Jesus. Und ich komme zum Schluss, manchmal sind wir vielleicht auch einfach frustriert über Gottes Bodenpersonal. Frustriert über unsere Ängste und Nächsten, weil sie uns enttäuschen, wie Jesus enttäuscht war von seinen drei Knöllen. Aber auch das gehört zum Leben. Und auch das ist Teil von dem, was uns Gott in diesem Leben auch zumutet. Gott bleibt Gott, auch wenn er unsere Wünsche nicht erfüllt. Gott bleibt Gott, auch wenn er deinen Sohn gegen seinen Wunsch ans Kreuz gehen lässt. Trotzdem ist der Gott sein Vater geblieben. Und darum sagt er als letzte Wort an einem Kreuz, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Nicht, weil er Gott so näher gespürt hätte. Nicht, weil das alles jetzt dann gut kommt, sondern einfach, weil er weiss, es gibt keinen anderen Ort zum Sein als allein bei Gott. In den Höhen von meinem Leben, wie auch in den Tiefen.